and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in. Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 88 des NBA Podcasts hier It's Swish. Wir haben heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, beziehungsweise ich rede heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, und zwar die Regeländerungen der NBA, die jetzt ja in der Offseason passiert sind, und die bisherigen Auswirkungen auf die Spieler, beziehungsweise auf bestimmte Spieler, nämlich vor allem auf Shooter. Also, viel Spaß mit dieser neuen Folge und ja, lasst gerne ein Abo da bei Instagram oder bei Twitter und dann viel Spaß.
Here it's Swish.
Auch hier natürlich wieder am Anfang, die folgenden Statistiken oder Meinungen sind natürlich noch ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben natürlich noch nicht viele Spiele gesehen, insgesamt von den Spielern, aber auch von diesen neuen Regeländerungen. Ansonsten erkläre ich jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen, worum es bei diesen Regeländerungen geht. Und zwar geht es eigentlich um diese Non-Basketball-Plays, die jetzt nicht mehr gepfiffen werden sollten. Das heißt also normalerweise, oder es gab ja Regeln dazu, erstmal um die Shooter zu schützen. Das heißt also, dass die Gegner nicht mehr in die Landezone quasi reinspringen dürfen. Und wenn der Shooter neben auf dem Fuß landet, dann ist es eben sowas wie ein Flagrant Foul. Das bleibt jetzt auch so weiter nochmal mit bestehen. Das Problem ist, dass halt sehr, sehr viele Spieler diese, ich sag mal, Schutzregel für sich selber ausgenutzt haben und nach einem Pumpfake, wenn der Gegner eben hochgesprungen sind, so ein bisschen seitlich in den Gegner mit reingesprungen sind, einfach um Fouls zu ziehen und dadurch dann Freiwürfe zu bekommen. Das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft gesehen. Da gab es vor allem, ja, James Harden, Steph Curry, die diese Regel eben sehr, sehr oft mit ausgenutzt haben, aber auch sehr, sehr viele andere. Also da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, dass das natürlich kein Basketball-Play ist. So normalerweise springst du ja nicht zur Seite, wenn du gerade außen Richtung Korb werfen willst. Von daher finde ich das schon mal erstmal sehr, sehr gut und sehr zu befürworten. Andere Beispiele dafür sind zum Beispiel das, was Trae Young dann teilweise gemacht hat. Auch das habt ihr sicherlich mitbekommen. Er ist letztes Jahr immer um einen Block rumgegangen, also von seinem eigenen Spieler, und ist dann einfach quasi abrupt stehen geblieben, sodass der Gegner quasi keine Chance mehr hatte, als in ihn reinzulaufen. Natürlich ist es ein Skill von quasi 100 auf 0, einfach mal so abzubremsen und einfach mal so on a dime zu stoppen, also einfach mal komplett wirklich das Tempo runterzunehmen und wirklich komplett auf 0 im Prinzip zu gehen, was seine Geschwindigkeit mit angeht. Trotzdem ist es natürlich dann in dem Moment kein normales Basketballplay, denn natürlich, wenn du jetzt gerade mit Tempo um den Pick mit rumgehst, bleibst du nicht einfach stehen und wirfst dann direkt den Ball hoch, sondern in der Regel, selbst wenn du ein Shooter bist, springst du zumindest ein kleines bisschen mit nach vorne oder du machst so einen kleinen Floater oder ähnliches. Das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding. Jetzt ist natürlich das Schwierige, durch diese Regeländerungen sollen jetzt gerade genau diese Non-Basketball-Plays eben nicht mehr gepfiffen werden. Und die NBA sucht jetzt natürlich noch, okay, wo ist jetzt gerade die Grenze, was ist noch ein Basketball-Play, was ist kein Non-Basketball-Play. Und da gibt es jetzt eben schon sehr, sehr viele Diskussionen und auch eben sehr, sehr viele unterschiedliche Interpretationen. Trae Young hat jetzt zum Beispiel sowas Ähnliches erst nochmal gemacht im Spiel. Aber wenn der Gegner einfach so hart einfach trotzdem in ihn reinläuft bei seinem Wurfversuch, ist es natürlich trotzdem sehr, sehr schwer zu argumentieren, dass das dann eben kein Foul ist. Denn Trae Young wird eben einfach in seiner Wurfbewegung, die er ja auf jeden Fall machen darf, also er darf ja natürlich werfen, einfach dann daran gehindert durch eben unfaires Einsteigen des Gegners oder wird eben einfach umgerannt beim Wurfversuch. Und da ist jetzt natürlich die Frage, okay, pfeifst du es jetzt oder pfeifst du es nicht? In diesem Fall haben es die Schiedsrichter nicht gepfiffen. Das Problem ist, dass dann eben auch nochmal so eine kleine Ermessenssache. Also gerade so diese 50-50 Calls sind natürlich nach so Regeländerungen immer sehr, sehr schwer. Generell finde ich, ist es sowieso schwierig mit einzuschätzen, denn meistens ist es eben so, dass wenn die NBA neue Regeln hat, dass dann die Schiedsrichter so ein kleines bisschen mit, ich sag mal, überkompensieren. Also gerade am Anfang pfeifen sie eben dann extrem wenig mit ab und lassen eben dann sehr, sehr viel laufen. Das sorgt jetzt natürlich erstmal für ein wesentlich flüssigeres Spiel mit weniger Freiwurfversuchen. Das ist mir jetzt auch schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Trotzdem gibt es da eben dann, finde ich, auch so Diskussionen um Würfe oder um Pfiffe, die man vielleicht trotzdem so geben sollte. Der bekannteste Move, um Foul zu ziehen, war natürlich einfach lange so dieses James Harden-Ding, wo er einfach quasi seinen linken Arm einfach so unter den Arm des Gegners quasi so bringt und dann quasi nach oben wirft. Die Schiedsrichter haben das in den letzten Jahren immer mit abgepfiffen, tun sie jetzt nicht mehr. Finde ich tatsächlich sehr, sehr kritisch. Es gibt auch hier wieder Momente, wo es für mich ein Foul ist, wenn nämlich der Gegner einfach seinen Arm zu sehr reinhält. dann musst du eben auch damit rechnen, okay, wenn du eben versuchst, in Richtung Ball dann zu gehen oder quasi dann den Arm des Gegners schon fast berührst und er das ausnutzt, ja, dann musst du halt ein bisschen mit gucken. Andererseits ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig dann nochmal für einen Verteidiger. Ich meine, wie sollst du denn dann bitte noch überhaupt angemessen verteidigen können, wenn du jetzt nicht mal mehr in der Lage sein darfst, den Gegner so ein kleines bisschen, zumindest so ein bisschen wegzuhalten mit deiner Hand? Und das macht das Ganze natürlich unglaublich schwer. Die NBA hat jetzt in den letzten Jahren oder auch ja, in den letzten Jahrzehnten quasi jetzt gerade dafür gesorgt, dass das Spiel einfach offensiv besser wird, offensiv ansehnlicher wird und hat dabei immer mehr Regeln quasi dazu eingeführt, um das zu verbessern. Also sowas wie Handchecking wurde damit rausgenommen und dann eben solche Pfiffe wurden einfach gegeben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und es gibt durchaus Spieler, die damit Probleme haben. So generell gibt es jetzt nochmal so eine kleine Liste, die jetzt erst so ein bisschen veröffentlicht wurde, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar gibt es die Shooting Fouls Drawn Rate. Das heißt also, wie viel Prozent deiner Würfe oder bei wie vielen Prozent deiner Würfe wirst du gefoult. Und da sieht man bei fast jedem Guard einen extremen Drop. Man hat zum Beispiel Bradley Beal, der in der letzten Saison bei 13,5% seiner Würfe gefoult wurde, der jetzt gefallen ist auf 5,8. Das heißt also nur noch 7,7% weniger als im Jahr davor. Jimmy Butler, davor 20,8%, jetzt noch 13,6%. Das ist immer noch viel, aber es sind eben trotzdem 7% weniger. Was einem da auffällt, ist, dass gerade Spieler, die relativ häufig zum Korb ziehen, zum Beispiel jetzt eben Bradley Beal, Jimmy Butler, auch LeBron James, Brandon Ingram, Russell Westbrook, James Harden, Ja Morant, das sind genau diese Spieler, die jetzt weniger Fouls bekommen als davor. Andere Spieler, die so ein kleines bisschen eher so Richtung Jumpshooting jetzt tendieren, sage ich mal, so wie jetzt zum Beispiel Jordan Clarkson, Chris Middleton, bekommen jetzt sogar tatsächlich noch mehr Fouls pro Spiel abgepfiffen. Also für sich, also bekommen mehr Freiwürfe im Prinzip. Und das finde ich natürlich erstmal ganz cool, denn das zwingt eben die Spieler dann auch dazu, ein kleines bisschen mehr in Richtung Jumpshot nochmal mitzugehen, meinetwegen. Aber am Ring wird dann eben auch wieder zu wenig mit abgepfiffen vielleicht wieder. Es ist sehr, sehr schwierig. Auch sehr, sehr interessant ist übrigens, dass die Big Men dabei eigentlich relativ stabil bleiben. Also Joel Embiid zieht nur 2,3% weniger, Anthony Davis 1,4%, Julius Randle 1,4% weniger und Giannis Antetokounmpo sogar 0,4% mehr. Das heißt also, die Schiedsrichter scheinen jetzt einfach wirklich mehr darauf zu achten, wer harte Fouls immer gegen sich bekommt oder härtere, wirklich klare Fouls und wer eben so ein paar, ich sag mal so Superstar-Calls bekommen hat. Also LeBron James zum Beispiel, minus 6,7% ist natürlich schon sehr, sehr hart. Fairerweise muss man jetzt aber auch sagen, er hat jetzt gerade in dieser Saison auch sehr, sehr viele Jumpshots geworfen und zieht dadurch einfach nicht mehr so oft zum Korb und ist nicht mehr ganz so explosiv. Das Thema, worauf ich jetzt gerade trotzdem noch mal so ein kleines bisschen mit hinaus wollte, in dieser Liste, sage ich mal, oder jetzt gerade mit diesem Thema, ist spezifisch James Harden. Denn James Harden scheint jetzt natürlich erstmal der zu sein, der am meisten von diesen Regeländerungen betroffen ist. Es wirkt zumindest so. Wenn man sich das jetzt mal so ein kleines bisschen mit anschaut, über die letzten Jahre, wie viele Freiwürfe er gezogen hat, sind es jetzt aktuell in den ersten 5 Spielen, auch hier bitte wieder beachten, eben nur 5 Spiele, 3 Freiwurfversuche pro Spiel. Im letzten Jahr hat er in 44 Spielen 7,3 gezogen. Davor in den Jahren, gerade bei den Houston Rockets, als er eben einfach alle Keys hatte, alle Schlüssel hatte und in der Offensive machen durfte, was er wollte, 11,8, 11,0, 10,1, 10,9, 10,2, 10,2, 9,1 und 10,2. Das heißt, er hat eigentlich von 2012, 2013 bis 2019-20 immer mindestens 9 Versuche gezogen, wobei er eben nur einmal, genau dieses einmal 9,1 2013-14, immer über 10 Versuche pro Spiel ist. Jetzt ist er nur noch bei 3. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, das scheint ihn jetzt ja schon sehr zu beeinflussen und das tut es auch auf jeden Fall. Aber macht es jetzt James Harden zum schlechten Offensivbasketballer? Er selber sieht das übrigens sehr, sehr interessant, denn er hat nämlich gesagt, nach dem Spiel gegen die Miami Heat müsste es, glaube ich, gewesen sein, dass das natürlich so ein kleines bisschen ihn jetzt gerade schon mit beeinflusst, aber nicht so wirklich dramatisch, sondern dass es für oder bei ihm ganz, ganz andere Sachen hat, die ihn da eben nochmal mit beeinflussen. Und das ist eben, dass er über den Sommer quasi nicht trainieren konnte. Dadurch, dass er eben noch verletzt war, man hat es ja auch gesehen, noch gegen die Milwaukee Bucks letztes Jahr in den Playoffs, er war gefühlt einbeinig mit unterwegs. Und er hat diese Verletzung quasi komplett mit auskuriert über den Sommer, war so ein bisschen in der Reha und konnte deswegen natürlich selber nicht wirklich Basketball spielen oder zumindest nicht so auf diesem krassen Niveau, sag ich mal, auf dem er es sonst eben getan hätte, sondern hat eben erstmal dafür gesorgt, dass sein Bein wieder funktioniert. Und wenn man ganz, ganz genau hinschaut, dann finde ich, sieht man das sogar sehr, sehr gut. Bei seinen Drives zum Korb ist er viel, viel weniger explosiv als noch davor. James Harden war immer dafür bekannt, dass er aus seinem Dribbling, was er ja auch sehr, sehr lange am Leben halten kann, auf einmal mit einem schnellen Schritt einfach an dir vorbeigehen kann oder dir einfach einen Stepback-Dreier ins Gesicht haut, je nachdem, wo es ihm gerade so passt. Wenn du ihm jetzt natürlich aber den Drive mit wegnimmst, machst du es natürlich dem Verteidiger oder hat es der Verteidiger einfach wesentlich leichter, weil er eben dadurch quasi nur noch, in Anführungsstrichen, diesen Stepback da verteidigen muss, was jetzt natürlich schon schwer genug ist, aber trotzdem so insgesamt ist es natürlich wesentlich leichter, nur eine Option zu verteidigen, als eben zwei. Und ich finde, das sieht man auch einfach so schon sehr, sehr gut, dass James Harden nicht fit ist, und zwar an seiner Wurfquote. Und ihr könnt mir jetzt gerade nicht erzählen, ja, okay, das liegt aber jetzt gerade nur daran, dass er weniger Freiwürfe bekommt. Denn wenn man sich das mal so ein bisschen mit anschaut, hat er jetzt ja im Prinzip, wenn man so möchte, zwei Würfe weniger, in Anführungsstrichen, als letztes Jahr, die fouled sind. Also im letzten Jahr hatte er ja 7 Freiwurfversuche pro Spiel, dieses Jahr noch 3. Da man ja für ein Shooting Foul, zumindest aus dem Zweierbereich, immer 2 Freiwürfe bekommt, bekommt er quasi 2 Fouls zu wenig im Schnitt im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man jetzt gerade aber guckt, der Typ nimmt schon mal einen Wurf weniger als letzte Saison und hat dann jetzt gerade auch noch so diese 2 Würfe quasi weniger von der Linie. Das Problem ist aber einfach seine Wurfquote. Normalerweise ist die jetzt nicht überragend, aber sie liegt in seinem Karriereschnitt zumindest bei 44,4%. Und ganz ehrlich, für diese Quote, mit der er einfach wirft, oder für diese Häufigkeit, mit der er wirft, sind 44,4% wirklich, wirklich gut. Ihr müsst euch das vorstellen, der Typ wirft pro Spiel 16,7 Mal auf den Korb in seiner gesamten Karriere und trifft davon 7,4 Würfe. Das ist verdammt gut. Und jetzt in diesem Jahr nimmt er eben 15,6 Würfe, also ein weniger, und trifft aber nicht mal 36%, nämlich genau 35,9. Und ich finde, das spricht schon eine relativ deutliche Sprache. Das liegt jetzt nicht daran, dass er jetzt nicht nur Freiwürfe nicht bekommt, sondern eben auch daran, dass er einfach noch nicht so richtig in Shape ist. Ich finde, man sieht es auch, wenn man gerade so ein paar Trainingsvideos von ihm gesehen hat, der Typ ist noch überhaupt nicht game-ready. So, der konnte den ganzen Sommer über nicht so wirklich mit trainieren. Und das ist das, was jedem Brooklyn Nets-Fan Hoffnung geben sollte und vor allem jetzt auch jedem Kritiker von James Harden sagen sollte, ey, fahrt mal wieder ein Stückchen mit runter. Der Mann wird wieder da sein. Der wird wiederkommen. Und das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. James Harden ist ein unfassbar guter Offensivbasketballer. Und wenn er fit ist, was er jetzt so von Tag zu Tag, oder er sagt zumindest selber, von Spiel zu Spiel immer wieder wird, dann werden die Brooklyn Nets eine Gefahr. Und James Harden wird wieder genau daran anknüpfen, was er eben leisten kann. Und man darf es eben nicht vergessen, es ist der Spieler, der 3 Jahre in Folge über 30 Punkte pro Spiel geaveraged hat. Ja, er hatte auch da 10, 11 und 11,8 Freiwurfversuche. Trotzdem averagest du nicht mal einfach so in der NBA 34 Punkte. Selbst wenn du die getroffenen Freiwürfe komplett rausrechnest, was ja eigentlich absoluter Quatsch ist, scorte immer noch dann 24 Punkte aus dem Feld oder 26 in seiner besten Saison. Das ist schon ziemlich viel. Und das liegt nicht daran, dass er eben nur von der Freiwurflinie aktiv ist, sondern einfach daran, dass er ein unfassbar guter Offensivbasketballer ist. Kommen wir jetzt aber nochmal so ein kleines bisschen mit zurück zu den Regeln, denn da ist mir jetzt auch schon was aufgefallen in dieser Saison, und das sind diese Transition Fouls. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Das Offensivteam holt den Ball, beziehungsweise das Defensivteam holt einen Stop. 3 Spieler des Offensivteams rennen nach vorne, 2 sind nur noch in der Defensive. Der erste hat den Ball, die anderen beiden verteilen sich, und der erste Verteidiger rennt einfach zu dem Spieler in der Mitte, also zum dritten, der den Ball hat, und foult ihn und unterbindet damit dann eine quasi 3 gegen 1 Situation, und es gibt nur einen Einwurf an der Seite. Das ist absolut grausam. In Europa wird sowas übrigens bestraft mit einem Flagrant Foul. Das heißt also, das angreifende Team, was also die Transition hat, bekommt 2 Freiwürfe plus den Ballbesitz. Und ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch mal kurz in den Fußball referieren. Da ist es doch genau dasselbe. Wenn du ein taktisches Foul begehst, bekommst du eine gelbe Karte, machst du das nochmal, fliegst du vom Platz. Und das ist, finde ich, die einzig richtige Entscheidung, um genau diese Fouls mit zu unterbinden. Denn genau in diesen Situationen entstehen doch diese geilen Szenen, die man als NBA-Spieler sehen will. Du hast ein 3 gegen 1 vorne, du hast meinetwegen, keine Ahnung, LaMelo Ball, Gordon Hayward und Miles Bridges. Als Beispiel jetzt. Ich habe jetzt Gordon Hayward einfach mal gesagt, könnte auch jemand anderes sein, völlig egal. Aber stellt euch jetzt gerade mal bitte vor, wenn diese 3 dann quasi im 3 gegen 1 auf den Verteidiger zulaufen, was wird höchstwahrscheinlich passieren? Wir sehen Alley-oop von entweder Ball oder Hayward auf Bridges. Oder wir sehen halt einen freien Dreier aus der Ecke, je nachdem, was dann so Schönes passiert. Und das sind doch dann genau diese Szenen, die wir sehen wollen. Diese athletischen Möglichkeiten, wenn dann quasi einer fast alleine auf den Korb dann zurennt. Stell dich das doch mal bitte vor, wenn es auch die Bulls sind, meinetwegen, mit Lonzo Ball, mit Zach LaVine und mit Alex Caruso oder mit DeMar DeRozan. Das ist auf jeden Fall ein athletisches Play, um das wir als Fans gebracht werden und wo natürlich das offensive Team einfach mal um Punkte gebracht wird. Und das quasi sehr, sehr oft. Das kannst du ja gefühlt einfach richtig, richtig oft machen. Du hast ja 4 Teamfouls frei in einem Viertel. Das heißt, du könntest 4-mal Transition unterbinden und sparst dir damit als defensiv, als foulendes Team mindestens 8 Punkte ein. Und das kann meines Erachtens nicht so weitergehen. Da muss die NBA eingreifen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie das schaffen können, dass sie wirklich während der Saison das ändern. Es wäre aber wirklich zu wünschen. Also wenn man sich das so mit anschaut, ich finde, das geht einfach so nicht weiter. Du kannst nicht ständig irgendwie den gegnerischen Angriff dadurch dann somit unterbinden. In Europa, finde ich, wird das, wie gesagt, super gut gelöst. Flagrant Foul, 2 Freiwürfe plus Ballbesitz. Machst du das, foult kein einziger Spieler mehr oder zumindest nicht mehr so oft. Nur noch vielleicht noch so aus Gewohnheit oder dann eben aus Dummheit auch so ein kleines bisschen. Und das wäre eben nochmal genau so ein Ding, was ich gerne in der NBA nochmal sehen würde, dass sie sich daran nochmal mit orientieren. Ansonsten muss man jetzt auch hier wieder aufpassen, die Schiedsrichter sind jetzt natürlich gerade sehr, sehr im Fokus. Und das habe ich ja auch schon gesagt, sie tendieren dann dazu, gerade am Anfang der Saison so ein kleines bisschen mit zu überkompensieren und zu schauen, was dann eben so los ist bei den Wurffouls. Man darf jetzt aber eben nicht in diesen Move jetzt gerade mit reinkommen, jetzt jeden kleinen Kontakt nicht mehr abzupfeifen oder klare Fouls zumindest nicht zu geben, einfach nur, weil es eben Spieler wie zum Beispiel James Harden sind, weil eben bekannt ist, dass der Mann viele Freiwürfe zieht. Das geht einfach so nicht und das kann auch so nicht sein. Wenn James Harden zum Korb zieht und er wird gefoult, dann musst du das pfeifen, egal ob du es jetzt willst oder nicht, egal ob er das Foul jetzt gerade provoziert hat oder nicht. Wenn es für mich ein klares Basketball-Play ist, in Anführungsstrichen, oder der Verteidiger einfach nicht so clever agiert, dann ist es für mich ein Freiwurf oder dann ist es für mich zumindest ein Foul und dann muss man auch, finde ich, nicht darüber nachdenken. Natürlich ist es für die Schiedsrichter jetzt gerade sehr, sehr schwer. Du hast jetzt eben diese neuen Regeln, du bekommst jetzt sicher auch Druck nochmal von Adam Silver, der hat gesagt, ey, unser Spiel wird zu langsam, wir haben zu viele Freiwürfe, wir haben zu viele kleinere Fouls, so die unnötig sind, wir haben zu viele Fouls, die eigentlich nicht gepfiffen werden sollten. Und das ist ja an sich auch ein sehr, sehr guter Ansatz, aber du musst irgendwie da versuchen, eine klare Linie mitzufinden. Du kannst nicht in der einen Nacht das eine Foul pfeifen und in der zweiten Nacht dann dasselbe Foul nicht geben, einfach nur, ja, weil es, keine Ahnung, entweder ein anderer Spieler ist oder weil es eben andere Schiedsrichter sind. Natürlich sind das immer von Menschen abhängige Entscheidungen. Es sind immer Ermessensentscheidungen und man sieht natürlich auch nicht immer alles perfekt. Trotzdem muss man eben dafür sorgen, dass es zumindest einigermaßen ausgeglichen ist. Auch hier gibt es zum Beispiel wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel aus, ich glaube, dem vorletzten oder dem drittletzten Jahr müsste es, glaube ich, gewesen sein. Da war es in der Crunch-Time, wir hatten die Clippers gegen die Utah Jazz, wenn ich mich recht erinnere. Es war auf jeden Fall die Aktion Paul George gegen Rudy Gobert. Du hast das ganze Jahr über das Phänomen, ein Shooter pump-faked, der Verteidiger springt in ihn rein, der Shooter geht hoch, wirft und bekommt das Foul. Da war es aber eine Overtime, es war sehr, sehr knapp, die Utah Jazz haben geführt mit, lass es 2 oder 3 Punkte gewesen sein, Paul George macht genau diesen Move und Rudy Gobert springt in ihn rein. Und das war wirklich sogar so ein Ding, wo ich sage, okay, das ist halt ein relativ eindeutiges Foul, so wie er damit reinspringt. Und ja, Paul George springt vielleicht leicht zur Seite, trotzdem ist es eben von Rudy Gobert nicht clever verteidigt. Was machen die Schiedsrichter? Sie lassen es laufen. Und das geht, finde ich, überhaupt nicht. Das sind eben genau dann diese Calls, die ich dann meine. Du kannst nicht das ganze Jahr über diesen Foulpfiff geben und dann, nur weil das Spiel entweder knapp ist oder weil es eben ein besonderer Spieler ist oder weil es eben in der Overtime ist oder was weiß ich, du musst das dann komplett so mit durchziehen. Und ja, es gibt eben Spiele, die sind eben ein bisschen härter, da musst du eben auch ein kleines bisschen härter mit durchgreifen. Dann gibt es wieder Spiele, okay, da gibt es jetzt gerade nicht so viele Fouls, da kannst du auch ein bisschen mehr laufen lassen. So generell in den Playoffs wird ja auch immer so ein bisschen mehr laufen gelassen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du dieses Foul sonst immer pfeifst, auch schon in diesem Spiel meinetwegen schon davor, dann musst du dafür sorgen, dass alle Spieler gleich fair auf dem Platz behandelt werden. Ich will damit jetzt gerade nicht sagen, dass James Harden jetzt aktuell unfair behandelt wird, in Anführungsstrichen, denn er wurde in den letzten Jahren noch oft genug bevorteilt. Aber trotzdem muss man jetzt eben aufpassen, dass es jetzt nicht in diese Richtung geht, dass wir jetzt sagen, okay, Spieler XY bekommt jetzt von uns keine Foulpfiffe mehr, weil er die in den letzten Jahren so krass geschunden hat. Wenn es ein Foul ist, dann pfeif es bitte ab. Und jetzt auch hier nochmal, James Harden kann auch ohne 10 Freiwurfversuche im Spiel ein unfassbar guter Basketballer sein. Und das werden wir in diesem Jahr auch auf jeden Fall noch zu sehen bekommen. Da müsst ihr euch wirklich, wirklich keine Sorgen machen. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne mal eine Nachricht, entweder bei Twitter oder bei Instagram. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, von euch zu lesen. und einfach mal so eure Meinung dazu zu hören, denn ich finde, es ist schon ein Thema, über das man sehr gut diskutieren kann. Und vielleicht überreagiere ich da ja auch gerade und sage, okay, James Harden kriegt jetzt gerade vielleicht sogar ein bisschen zu wenig Pfiffe. Vielleicht seht ihr das ja komplett anders. Vielleicht sagt ihr ja, nö, ich finde es eigentlich jetzt gerade so, okay, wenn er eben seinen Arm so underhookt, dann ist es für mich kein Basketballplay und ist auch kein Foul. Also seid quasi so ein bisschen auf Seite der Schiedsrichter, was ja völlig in Ordnung ist. Würde mich auf jeden Fall wirklich, wirklich interessieren. Schreibt mir dazu gerne Nachricht. Ansonsten vielen, vielen Dank jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, über das wir wahrscheinlich die ganze Saison noch reden werden, so ein kleines bisschen über diese Non-Basketball-Plays und vor allem auch über diese Transition-Fouls. Schreibt mir auch dazu übrigens gerne eure Meinung in die Kommentare, in die DMs, wo auch immer ihr mich findet. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye!
Here it's Swish.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.